das Wunder an all diesen Dingen irgendwie zu zeigen und in eine Geschichte zu packen, damit man sich darüber auch nochmal bewusst wird, wie irre es ist, am Leben zu sein, wie
Ja.
krass es ist, einen Körper zu haben und eine Psyche und anderen Menschen zu begegnen und wie krass die Natur ist und all das.
Herzlich willkommen. Du bist hier beim Medici Lesen Podcast gelandet, wo ich, Helen Daughtry, mit Buchclub-Mitgliedern und anderen spannenden Menschen darüber spreche, welche Rolle Bücher und Lesen in ihrem Leben spielen. Lass uns also nicht lang schnacken und einfach direkt in die Folge hüpfen. Herzlich willkommen, Melanie. Ich freue mich sehr, heute mit dir über dein neues Buch, Der längste Schlaf, zu sprechen. Aber bevor wir damit starten, habe ich zwei Fragen an dich. Wo sind wir gerade und welches Getränk hast du uns mitgebracht?
Okay, also erstens, ich freue mich auch. Vielen Dank für die schöne Einladung, liebe Helen. Und wir sind in einem schönen Garten mit einer riesigen Wiese, mit vielen Blumen. Es ist Spätsommer, die Sonne scheint noch ganz anders als heute an dem Tag, an dem wir aufnehmen. Es gibt Hummeln und Bienen, die von Blüte zu Blüte schweben und Schmetterlinge. Und es gibt alte Bäume und es ist einfach wunderschön. Und wir haben uns ein Käffchen mit rausgenommen. Allerdings ist in dem Käffchen für mich kein Koffein. Ich habe eine Hauptfigur geschrieben, die wahnsinnig viel Kaffee trinkt. Das habe ich bei mir abgeguckt und ich versuche gerade, das ein bisschen zu reduzieren. Deswegen, wie so eine alte Oma, versuche ich ab und zu, zumindest nachmittags, Decaf zu trinken. Und das wäre jetzt gerade auf jeden Fall wieder eine gute Sache. Kein Koffein in mich reinzuschütten, noch mehr, sondern jetzt einen guten, dekoffeinierten Kaffee zu trinken.
Das finde ich voll spannend, weil das trinke ich zum Beispiel irgendwie nie, weil ich dann irgendwie eher denke, dann trinke ich halt gar keinen Kaffee. Aber ich habe auch bei der Protagonistin ganz oft gedacht, das kann doch gar nicht gesund sein. Und gleichzeitig
Voll
habe ich in
nicht,
deinen
ja.
Stories gesehen, dass du auf Kaffeeentzug bist und dachte so, okay, ist spannend irgendwie. Aber finde ich gut, lass uns damit anstoßen. Vor allem das Setting klingt traumhaft, erinnert mich ein bisschen vielleicht auch ans Buch, an den Garten von dem Haus, könnte sein,
Ja,
dass wir uns da
absolut.
befinden. Ja, lass uns anstoßen. Ich habe mir so viele Fragen notiert beim Schreiben. Ich habe auch noch zusätzliche Fragen eingesammelt. Ich habe eben auch gedacht, weiß gar nicht, ob wir das alles schaffen. Aber ich dachte, im Zweifel nehme ich ein paar Fragen noch mit in die Lesung, die wir am 1. Oktober dann haben. Aber ich finde, da gibt es so viel, worüber man sprechen kann. Ich fand es extrem spannend. Ich bin total glücklich auch, dass ich es vorab lesen durfte. Es kommt jetzt am 18. September raus. Also wenn die Folge veröffentlicht ist, ist auch das Buch schon veröffentlicht. Heißt Der längste Schlaf und ist zwar auch wieder ein Roman. Das habe ich irgendwie auch erst am Ende dann so, als ich das dann wieder so zugeklappt habe, dachte ich, ach, okay, ist ein Roman. Aber es ist auch wieder sehr, sehr spannend und ich muss zugeben, ich habe mich schon zwischendurch auch ein bisschen gegruselt. Ich weiß nicht,
Das
ob,
finde ich gut.
war wahrscheinlich beabsichtigt. Ich habe mich manchmal gefragt, gruselst du dich dann auch, wenn du dich so in die Geschichte reindenkst? Oder weil du weißt, wie es weitergeht, gruselst du dich nicht?
Ein bisschen von beidem tatsächlich. Also ich grusele mich bei Büchern, die ich selber lese, wo ich natürlich nicht weiß, wie es weitergeht, mehr. Ich grusele mich auch extrem schnell, mag das aber tatsächlich ganz gerne. Also was ich nicht so gerne mag und nicht so gut abkann, ist irgendwie sehr blutig oder so richtiger Horror. Das lese ich nicht, das ist einfach nicht meins. Aber so sanfter Schauer oder wirklich Grusel, das ist ja ein Riesenunterschied, ob es Horror ist oder Grusel. Das mag ich total gerne. Also ich mochte schon irgendwie so Mary Shelley Frankenstein und den Original Dracula von Bram Stoker. Das mochte ich schon als Kind. Solche Schauergeschichten. Und sowas lese ich gerne, grusle mich dann sehr. Und wenn ich selber schreibe, kommt es so ein bisschen drauf an. Also an vielen Stellen ist mir bewusst, dass ich schreibe und dann grusel ich mich nicht. Aber es gab auch schon Momente, in denen ich so vor mich hingeschrieben habe und so ein bisschen im Flow war. Und dann vergisst man ja, was so um einen herum ist. Und jetzt zum Beispiel bin ich gerade in so einem Coworking Space im Keller. Deswegen Anmerkung, klinge ich wahrscheinlich auch ein bisschen hallig, weil ich heute zu Hause weg musste wegen Baulärm und bin dann hierhin umgezogen, damit es hier leise ist und habe dann festgestellt, hier halt es, passt ganz gut zu Grusel wahrscheinlich, aber ist, falls der Sound nicht so gut ist, liegt es an mir, tausendmal Entschuldigung dafür. Aber wenn ich hier zum Beispiel manchmal schreibe, und mich so versenke und dann plötzlich irgendein komisches Geräusch höre von der Heizung oder irgendwas, dann schrecke ich manchmal auf und grusele mich wahnsinnig und denke, hier kommt gleich jemand um die Ecke und macht die Tür auf oder so. Ja. Also das kenne ich schon, dass ich manchmal so versenkt bin, dass ich irgendwie komplett vergesse, dass ich eine rationale Person bin und eigentlich nicht vor so vielen Dingen hier Angst haben muss und dann denke, das wäre jetzt unheimlich, das kenne ich voll.
Voll. Ich finde es witzig, weil so erklärt sich Mara ja auch alles Mögliche. Vielleicht gehen wir mal kurz darauf ein, worum es geht. Also es ist eine Forscherin namens Mara, die im Mittelpunkt des Buchs steht, die in London lebt, aber aus Deutschland kommt und dann einen Brief aus Deutschland auch erhält. Und ich glaube, ich überlege gerade, ich kann mal, glaube ich, schon verraten, was in dem Brief drinsteht. Wird das hier schon auf dem... Ich will auf keinen Fall spoilern. Aber es geht dann natürlich viel um das, was sie da aus Deutschland irgendwie hört. Jetzt bin ich gerade wirklich unsicher. Können wir das schon sagen? Ja, ne?
Soll ich das Buch mal pitchen? So wie ich es machen würde. Dann bin ich es schuld. Wenn ich zu viel plappere, bin ich es schuld. Dann bist du auf jeden Fall fein raus. Also genau, Mara ist eine Wissenschaftlerin, genau wie du gesagt hast. Sie lebt in London, ist eigentlich eine Deutsche und sie ist eine Schlafforscherin, die selber nicht gut schlafen kann. Und wir merken relativ schnell, dass sie Angst hat vor ihren Träumen. Und wir merken schnell, das liegt gar nicht nur so daran, dass sie schon mal Albträume hat, sondern ihre Träume scheinen so ein bisschen in die Wirklichkeit zu schwappen. Also sie scheint manchmal prophetische Träume zu haben. Und manchmal träumt sie sehr, sehr gruselige Sachen. Zum Beispiel, dass jemand stirbt und dann passiert das tatsächlich. Das ist ihr als Kind schon so gegangen und es macht ihr wahnsinnige Angst. Und ich glaube, wenn mir das so ginge, würde ich auch wahnsinnig schlecht schlafen. Also sie hat gute Gründe, nicht gut schlafen zu können. Und dann bekommt sie genau diesen Brief aus Deutschland, wohin sie eigentlich alle ihre Brücken abgebrochen hat. Sie ist fast gar nicht mehr da. Sie hat wirklich ihr Leben in London. Sie hat ja ihre Freundin und Freund und ihren Job und so. Und dann bekommt sie diesen Brief, in dem steht, dass ihr jemand in der deutschen Provinz ein sehr schönes, sehr altes Herrenhaus vermachen möchte. Und sie findet das erstmal total seltsam, weil diese Person überhaupt nicht mit ihr in Kontakt treten möchte. Sie kennt diesen Mann nicht und denkt erstmal, das ist Scam. Das ist ja totaler Quatsch, das kann ja nicht sein. Wer schenkt denn einer Fremden ein Haus und dann auch noch so eins? Aber sie merkt relativ schnell, es ist kein Scam. Und sie macht sich auf den Weg, sich dieses Haus nach allen möglichen Irrungen anzugucken. Kann man aber, glaube ich, erzählen, dass sie da früher oder später landet. Und dann merkt sie relativ schnell, es ist ein besonderer Ort und es ist ein besonderes Haus. Und sie merkt, ach krass, hier war ich zwar noch nie, aber es kommt mir alles so bekannt vor, denn ich habe diesen Ort schon mal in meinen Träumen gesehen. Und dann passieren Dinge, wie sich dazu gehört. Aber so würde ich, wenn du mich irgendwie fragen würdest, ey Mel, worum geht's in deinem neuen Buch? So würde ich es dir erklären.
Ja, also ich finde halt natürlich das gerade auch so, was dann in dem Haus und so passiert. Da war so zwischendurch, dass ich dachte, ich lese es vielleicht lieber morgen tagsüber weiter. Aber ich finde eigentlich wie immer bei deinen Büchern, das hält jetzt auch nicht ewig an, dass ich so ständig in dieser absoluten Anspannung bin und dann die ganze Zeit denke, oh mein Gott, ich traue mich nicht umzublättern.
Ja.
Ich finde, es geht eigentlich. Es sind immer so Momentaufnahmen und ich finde, das lässt sich gut aushalten, weil ich höre auch ganz oft, das war, glaube ich, auch ein bisschen das Thema bei Die Kunst des Verschwindens, was wir ja von dir auch gemeinsam bei Medici lesen gelesen haben, dass manche da so ein bisschen Schiss vor hatten und vielleicht deine Thriller eher nicht so in die Hand genommen hätten und weil da aber Roman drauf stand, sich das getraut haben. Und ich glaube, das ist schon ähnlich. Also es ist halt super spannend. Spannung kannst du einfach mega gut und ein bisschen auch manchmal gruselig, aber ich glaube, man kann das schon aushalten, auch wenn man sich schon eher vielleicht mal gruselt, vielleicht für diejenigen, die da jetzt gerade unsicher sind.
Ja.
Aber es war schon manchmal so, dass ich dachte, wenn ich an Maras Stelle wäre, ich weiß nicht, wie es mir da gegangen wäre. Also so in Mara wäre ich ungern gewesen. Ich war froh, dass ich nur Leserin war.
Ja, voll. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich bin ja selber ein wahnsinnig ängstlicher Typ in vielerlei Hinsicht. Also es ist leicht, mich zu gruseln oder mir in bestimmter Hinsicht Angst zu machen. Und ich finde es so schön, dass du sagst, dass man sich inzwischen eher traut, meine Bücher in die Hand zu nehmen, weil nicht mehr Thriller vorne drauf steht. Und weil ich glaube, meine Leserin, also gerade die Leserinnen, die sich schnell gruseln, sind halt sehr wie ich. Und mir ist total wichtig, dass man, dass es spannend ist, aber dass man immer am Ende meine Bücher mit einem guten Gefühl zuklappt. Dass man da nicht durch irgendwas total Traumatisches geht, was man nie wieder los wird, dass man irgendwas nicht mehr aus dem Kopf kriegt. Und ich finde es halt so schön, ich habe inzwischen ein paar Bücher gemacht, 4 unblutige Thriller und die Kunst verschwindet und jetzt dieses. Und meine Leserinnen kennen mich immer besser und es kommen immer neue dazu. Und je mehr meine Leserinnen von mir wissen und von mir gelesen haben, desto mehr vertrauen die mir. Ja. Und die trauen sich auch durch etwas, was vielleicht kurz gruselig ist, mit mir durchzugehen, weil sie wissen, ich kann mir vertrauen. Es wird niemals etwas passieren, was mich total schrottet und was ich nie wieder aus meinem Kopf kriege. Ja. Und das ist total schön. Das ist wie im Leben manchmal vielleicht irgendwie kurz gruselig ist oder wir durch eine Herausforderung durchgehen und vielleicht mal kurz Gänsehaut haben, aber wir kommen da gut durch am Ende. Und das ist mir halt total wichtig, weil ich selbst auch so eine Leserin bin, die bestimmte Dinge einfach nicht in ihrem Kopf haben will, die bestimmte Dinge auch einfach nicht unterhaltsam findet. Und ich versuche mich immer auf diesem schmalen Grat zu bewegen, dass es total Page-Turner ist. Also kann ich nie sagen, aber so plane ich. Ich will, dass es ein Page-Turner ist.
Ist es. Ist
dass man dranbleibt. So. Und dass man aber immer, dass da immer viel Helligkeit ist und viel Freundlichkeit und vielleicht sogar eine winzige Prise Humor und dass man das am Ende immer befriedigt und mit einem guten Gefühl zuklappt. Das ist immer so mein Plan, wenn ich ein Buch schreibe.
Ja. Also das, finde ich, ist dir total gelungen. Ich hatte nämlich gestern mit Jenny, die den Podcast schneidet, darüber gesprochen, weil sie war letztes Jahr auch dabei, als wir Der Schatten, diese beim Seriencamp
Festival
hatten. Und da meinte sie, ja, ich fand es schon manchmal so ein bisschen gruselig. Aber wir haben dann, also ich meinte so, ja, hier auf jeden Fall auch. Und wir waren uns aber daran einig, dass man am Ende, wenn man die gesamte Geschichte kennt, dass es dann sich irgendwie rückblickend auch gut anfühlt. Ich finde es schwer zu beschreiben, wenn man die Story ja nicht kennt, aber es fühlt sich dann, also man geht wirklich dann auch mit einem guten Gefühl aus dem Buch und das hat man ja bei einem klassischen Thriller jetzt vielleicht eher nicht so. Deswegen Entwarnung für alle, die sich deswegen vielleicht Gedanken machen. Ich finde, wenn man sich durch diese paar gruseligen Stellen und vor allem, man wird es einfach auch wahrscheinlich in dem Moment eh nicht weglegen können, dass man dann am Ende auch ein bisschen wie so dafür belohnt wird. Es macht dann alles Sinn und dann alles auch eigentlich nicht mehr so gruselig. Aber ich fand es irgendwie witzig, ich hatte im Vorfeld, als ich wusste, du hattest das Buch angekündigt und so, da hatte ich auch mal überlegt, es wäre so witzig, wenn man eine Art Pyjama-Party, weil es ja um Schlaf und Schlaflosigkeit geht, und dann vielleicht sogar in einem alten Herrenhaus, als ich das im Klappentext gesehen hatte, macht. Und als ich es dann gelesen habe, dachte ich nur,
ich glaube, no way, Jose.
Das wäre irgendwie vielleicht dann doch, wenn man in diesem Setting ist, vielleicht dann doch zu viel für diejenigen,
die so gut sind. Ja, voll. Aber ich finde Pyjama-Party total cool. Ich habe tatsächlich, das fände ich eigentlich richtig gut. Also ich war Anfang des Jahres 3 Monate in Venedig für so ein Schreibstipendium und habe da auch Petra Hartlieb getroffen. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie war zufällig auch gerade in Venedig. Das ist eine Wiener Buchhändlerin, die so eine ganz, ganz kultige Buchhandlung hat. Sie hat auch ein Buch darüber gemacht, meine wunderbare Buchhandlung. Und sie schreibt halt auch Krimis. Und was heißt auch, sie schreibt Krimis. Oder hat zuletzt einen Krimi geschrieben. Und sie hat erzählt, als ich gesagt habe, mein neues Buch dreht sich um eine Schlafforscherin, dass sie mal eine Kinderlesung gemacht hat. Und die Kinder durften im Pyjama in die Buchhandlung kommen. Und sie hat gesagt, wenn die Kinder das machen, wenn auch nur ein Kind ein Pyjama anhat, dann liest sie auch im Pyjama. Und das hat sie dann gemacht. Das fand ich so bezaubernd, dass ich direkt dachte, ich müsste auch mal eine Pyjama-Party zu der längste Schlaf machen, ohne Witz.
Ja. Okay, das sollten wir nochmal im Hinterkopf behalten, weil ich dachte, absolut, das wäre eigentlich voll witzig. Ich wusste nur nicht so genau, wo. Und ich habe zumindest innerlich so ein bisschen das Herrenhaus verworfen, weil ich dachte, das finde ich da vielleicht doch zu gruselig.
Ja, das finde ich auch. Ich würde es auch nicht im Herrenhaus machen. Aber es gibt ja auch so viele Veranstaltungen irgendwie, so nach Ladenschluss in der Buchhandlung oder so. Und da irgendwie gechillt im Pyjama, kann ich mir total gut vorstellen.
Oh, das sollten wir auf jeden Fall angehen.
Absolut.
Eine Sache, die ich total, also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich mag schon total gerne das Cover. Das können jetzt die ZuhörerInnen nicht sehen, aber wir verlinken das Buch ja sowieso auch in der Folgenbeschreibung. Ich finde das Cover super schön, habe auch direkt die Künstlerin gegoogelt. Und ich habe das irgendwie, glaube ich, mit dem Roman dann wirklich auch erstmal so überlesen und so, aber ich habe dann nachher gedacht, also willst du vielleicht auch so ein bisschen von dem Thriller-Genre weg, weil ich meine, diese Bücher vor Die Kunst des Verschwindens hatten doch schon auch eine ähnliche Optik. Das war so wie so, man konnte das direkt wieder mit dir verbinden und jetzt sieht es ja
Ja.
schon sehr anders aus. Also ist das vielleicht auch eine Richtung, die du jetzt so neu einschlägst oder passte das einfach hier gut?
Beides tatsächlich. Das Cover, als der Verlag mir die Entwürfe geschickt hat, waren wir uns alle ziemlich einig, dass das ein ganz tolles Motiv ist für das, was ich erzähle. Dass es auch gar nicht so gruselig ist, sondern was Zartes und Verträumtes
Ja,
hat.
genau.
So.
Ja, das Verträumte, das passt gut, stimmt.
Ja, genau. Das mit dem Weg vom Thriller. Mir ist es schon tatsächlich so ein bisschen Anliegen, das war schon immer so, aber ich bin mir erst relativ spät ein bisschen darüber klar geworden. Das klang auch gerade schon in dem Gespräch zwischen uns an. Ich wollte und will immer spannend schreiben. Ich mag Bücher, die man nicht aus der Hand legen kann. Ich finde aber, dass dafür niemand umgebracht, grausamer, vielleicht sogar noch sexualisierter Gewalt ausgesetzt werden muss. Ich finde, dass dafür niemand entführt werden muss. Ich finde, Bücher können auch auf ganz, ganz andere Art und Weise spannend sein. Und ich glaube, ich werde immer spannend schreiben. Es ist einfach, oder das zumindest versuchen, das liegt mir irgendwie so im Blut. Aber ich hatte das Gefühl, dass das Thriller-Label mir bei manchen Leserinnen und gerade auch bei Leserinnen, die mir besonders am Herzen liegen, weil die genauso sind wie ich, nicht gut tut. Und dass viele, viele Leserinnen und vielleicht auch Leser, die total Freude haben könnten an einem Buch wie Die Falle oder so, abgeschreckt werden durch dieses Thriller-Label. Und deswegen finde ich es irgendwie ganz schön, dass jetzt Roman vorne draufsteht, weil auch wenn Roman vorne draufsteht, verbietet mir ja keiner, dass ich ein spannendes Buch abliefere. Aber wenn Thriller vorne draufsteht, dann gibt es so bestimmte Assoziationen und es gibt safe einen guten Prozentsatz an Leuten, die finden, dass da auf jeden Fall ein Serienkiller umgehen sollte, damit es ein richtiger Thriller ist. Und sowas habe ich nie geschrieben. Ich habe nie grausame oder brutale Bücher geschrieben. Und ich möchte einfach in einem Buch alles machen können. Ich möchte, dass sich das in jede Richtung entwickeln kann, dass das in jede Richtung überraschend sein kann, dass das jedes Thema anpacken darf, das mir gerade so im Kopf rumschwirrt. Und deswegen bietet mir das Label Roman einfach viel mehr Freiheit. Und schreckt, glaube ich, auch eine Leserschaft nicht ab, die ich gerne erreichen will, weil ich glaube, dass meine Bücher für die total was sein könnten, so. Und ja, und deswegen kann ich gar nichts, was ich vorher schon gemacht habe, nicht mehr machen. Aber ich muss, bin frei von jeglicher Konvention, die vielleicht mit Thriller zu tun hat. Ich habe diese Konvention immer unterwandert, ehrlich gesagt. Aber das wussten ja die Leute, die nur das Cover gesehen haben, nicht. Und
Ja, das
deswegen habe ich das
stimmt.
Gefühl, dass es jetzt sehr gut zu mir passt, so.
Ja, das also kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, wir haben auch schon in der Folge letztes Jahr gesagt, dass du eigentlich wie so ein eigenes Genre brauchst. So. Und das,
Ja.
ich finde auch, also es passt gut zusammen. Das Cover, das Genre und der Inhalt, es fühlte sich stimmig an für mich.
Ah,
Fand ich
das freut mich
total
sehr. Schön.
toll. Und ich finde es auch irgendwie echt ein tolles Bild. Direkt am Anfang, ich habe mich da irgendwie so ein bisschen gefreut. Die Schlafforscherin hält einen TED-Talk und du hast ja
Ja.
auch einen TED-Talk gehalten.
Ja,
Da habe ich
stimmt.
mich gefragt, hast du dich da selber inspiriert? Hast du vielleicht von deinen Erfahrungen auch so ein bisschen berichtet?
Ein ganz kleines bisschen. Ich bin vor allem davon inspiriert. Also ich habe mal einen kleinen TEDx-Talk in Köln-Ehrenfeld gehalten. Das war noch während der Pandemie. Und da hatte ich gerade ein Buch raus über Kreativität. Und deswegen habe ich darüber gesprochen, dass jede und jeder von uns kreativ ist und dass wir uns nicht davon stören lassen sollten, dass es so kreative Genies gibt und dass wir alle auf unsere eigene Art und Weise kreativ sind. Das war total schön, weil ich das Gefühl hatte, dass es beim Publikum gut funktioniert hat und weil ich mit vielen danach noch gesprochen habe und die erzählt haben, auch vielleicht hast du sogar recht, ich wollte eigentlich schon immer mal wieder irgendwie am Klavier sitzen oder so, vielleicht mache ich das jetzt mal. Das war total schön und hat sich dann für mich total gelohnt, weil ich vorher sehr, sehr, sehr aufgeregt war. Ja, ich war wirklich
Anders als
schweißgebadet. Ich war
Mara.
anders als Mara, ganz anders als Mara. Ich war so aufgeregt und ist aber gut gelaufen, hat Spaß gemacht. Und bei Mara war ich auch sehr davon inspiriert, von dieser klassischen TED-Konferenz, wo irgendwie immer so totale total helle Leuchten irgendwie zu eingeladen werden, die dann total epochale Talks halten, die dann irgendwie ein paar Millionen Mal geklickt werden. Und ich liebe TED Talks und habe früher TED Talks immer in der Mittagspause geguckt, wenn ich irgendwie allein zu Hause saß im Homeoffice, mir irgendwie was hoffentlich halbwegs gesundes zu essen gemacht hatte, habe ich mich dann ganz oft vor YouTube gesetzt und irgendeinen TED Talk geguckt. Das hat mich immer sehr inspiriert. Und deswegen dachte ich mir, ich werde nie auf dieser ganz großen Bühne ein TED Talk halten, aber meine Hauptfigur schon. So,
ja,
das war ganz, cool. Ganz schön. Ja, ich habe den auch tatsächlich komplett. Ja, who knows? Und ich habe diesen TED Talk, der ist nicht mehr im Buch, aber ich habe ihn tatsächlich komplett geschrieben. Ich habe ihn dann rausgekürzt, aber ich habe diesen TED Talk geschrieben tatsächlich.
Wie cool.
Eigentlich sollte er drin sein, aber es wurde zu lang. Das war so ein Kill Your Darlings-Ding, den dann rauszunehmen.
Ah, witzig. Kannst du den nicht mal irgendwie so als Ergänzung zum Buch, als Insta-Post oder irgendwie sowas teilen?
Eigentlich eine gute Idee. Vielleicht nehme ich den mal als Bonusmaterial in meinen Letter oder so. Eigentlich voll die gute Idee.
Ja, genau, mach das. Weil sowieso irgendwie ganz oft bekomme ich auch die Frage, so was war, ich glaube, wie hatte Mareike Fallbeck das genannt? Irgendwie so die stille Datei oder so. Also ich glaube, irgendwie sowas, wo quasi drinsteht, was alles rausgestrichen wurde. Ich glaube, das war das. Und so ein TED-Talk, wenn du den sogar fertig geschrieben hast, ist ja super spannend. Musst du auf jeden Fall irgendwo noch verwenden. Ich fand es auf jeden Fall so wie so ein bisschen Full-Circle-Moment, weil ich auch gerade, als du davon gesprochen hast, also ich war da gar nicht involviert, aber meine Schwester war ja irgendwie mit so ein bisschen in diesem Orga-Team, deswegen hatte ich das damals auch schon so mitbekommen. Und ich habe gerade gedacht, ob nicht sogar das Oberthema was mit Märchen oder so zu tun hatte, aber das weiß ich nicht mehr so genau. Es war irgendwas, glaube ich, auch so in die Richtung traumartig oder so. Und ich dachte gerade, wie verrückt eigentlich.
Das wusste ich nicht mehr. Ja, stimmt. Aber
war das nicht irgendwie sowas?
Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja, müssen wir echt nochmal nachschauen. Aber es
das wäre ja irgendwas klingelt. Auch verrückt.
Das wäre total verrückt. Es wäre auf eine. Wir brauchen ein Wort für schön creepy. Es wäre ein bisschen creepy, aber auf eine gute Art. Ich weiß nicht, wie man das sagt.
Ich habe also auf jeden Fall auch gerade an so einen Full Circle Moment
gedacht. Total.
Keine Ahnung, was das deutsche Äquivalent ist, aber ich habe halt tatsächlich. Ich war letzte Woche auf dem Weg nach Hamburg und habe da auch auf einer Bühne gesprochen und es war für mich so ein bisschen das erste. Naja, abgesehen vielleicht vom Seriencamp letztes Jahr, aber so das erste Mal, dass ich einfach so geredet habe.
Super.
Und dann hatte ich ein Buch gehört, Talk Like Ted, und ich hatte, glaube ich, nicht vielleicht mit deinem Buch angefangen. Also auf jeden Fall kam ich aus Hamburg zurück, habe das angefangen, dachte, es ist so verrückt. Also wie einem dann hat man natürlich auch eine selektive Wahrnehmung, aber wie einem dann so Momente wiederkommen oder wieder begegnen. Und es ist vielleicht ein bisschen weiter gefasst, aber das ist ja schon auch so ein bisschen das Thema, was im Buch aufgegriffen wird, ne? Dass irgendwie, dass man Dingen irgendwie begegnet und dass das alles vielleicht irgendwie zusammenhängt. Und ich fand es auf jeden Fall irgendwie total witzig und vor allen Dingen, weil ich deinen Talk auch echt mochte. Ich wollte dich erst fragen, was dein liebster Talk ist, aber ich würde sagen, wir entscheiden uns einfach, dass deiner der beste ist und den verlinken wir mal in der Folgenbeschreibung, weil es wirklich spannend, was du auch einfach zum Thema Kreativität sagst.
Dankeschön. Ich habe aber trotzdem einen super, super Lieblingstalk. Ja. Ich will nicht unterbrechen. Oh, ja. Ich will natürlich auch auf jeden Fall wissen, wozu du gesprochen hast. Aber mein Lieblingstalk, und es gibt viele Lieblingstalks, aber mein absoluter Lieblingstalk ist der von Susan Cain. The Power of Introverts. Ich glaube, in a world that can't stop talking oder so, wo es um introvertierte Menschen geht. Und daran habe ich mich sehr, sehr wiedererkannt. Und der war tatsächlich total lebensverändernd für mich. Und dann gibt es ja auch dieses tolle Buch, das sie dann, ich glaube, danach geschrieben hat, Quiet oder Still auf Deutsch, über introvertierte Menschen und dass introvertiert sein nicht heißen muss, dass man schüchtern ist oder ein totales Mauerblümchen, sondern dass es irgendwie eine Superpower sein kann, weil man sich tief in Dinge versenkt, still vor sich hinarbeitet. Und das ist mein absoluter Lieblingstalk. So. Aber sag mal, falls ich das fragen darf, worüber hast du gesprochen in Hamburg? Interessiert mich natürlich.
Tatsächlich einfach quasi über meinen Gründungsweg. Also einfach ist gut, weil irgendwie waren das halt im Raum alles so Startup-Gründer und das ist ja schon ein bisschen anders, was ich so gemacht habe. Aber genau, die wollten von Mädels lesen und von meinem Gründungsweg hören. Deswegen hatte jetzt nicht so viel mit TED-Talks zu tun, aber ich fand es irgendwie total spannend, die Tipps, so einfach, was man vielleicht auf einer Bühne erzählt und
Voll.
also wie man das so macht, ne? Dass
Ja.
man das, dass man da durchaus Mensch sein darf und dass man da nicht plötzlich sich in so eine, weiß ich nicht, Präsentationsroboter oder so verwandelt.
Ja.
Aber in dem Zusammenhang fand ich auch super hilfreich den TED Talk, wo es irgendwie, war das Amy Cuddy? Ich weiß nicht, wo es um diese Power-Pose
Ah,
ging
ja,
und wie viel
stimmt.
das auch im Kopf schon, das fand ich so spannend. Oder habe ich das vielleicht aus ihrem Buch dann? Ich weiß nicht, wie viele Details aus dem TED Talk. Aber da ging es auch darum, dass selbst Menschen zum Beispiel im Rollstuhl, die vielleicht nicht diese Powerpose machen können, die sich die aber vorstellen können, dass das schon total viel bewirkt. Und auch da denke ich so,
Wow.
es ging ja, ich weiß nicht, also es ist, glaube ich, ja auch viel von diesen Neurowissenschaften und all sowas auch in dein Buch eingeflossen. Also ich
Ja.
vermute auch, dass du dich ja auch vielleicht in die Richtung interessierst oder zumindest im Vorfeld ja auch dazu ein bisschen was gelesen hast. Und ich finde das schon faszinierend, was wir alles, was unser Gehirn auch alles kann
Ja.
und wie uns das beeinflussen kann. Deswegen, also
Total.
ich fand es auch auf der Ebene mega spannend, in das Buch einzutauchen, weil es hat ja viel, wir erfahren ja auch viel von Maras Forschungsgebiet.
Ja, total. Das war auch so ein schmaler Grat. Ich interessiere mich da total für Neurowissenschaft und Psychologie und all das. Und habe natürlich super, super viel gelesen. Und dann ist immer die Schwierigkeit, also die Schwierigkeit ist ja eher, sich von Dingen wieder zu trennen, die man weiß und gerne drin haben möchte, als irgendwie alles reinzuschreiben. Und aber so ein paar Dinge habe ich ja schon mitgegeben. Ich habe versucht, mir allergrößte Mühe zu geben, dass man nicht irgendwie denkt, alles klar, jetzt kommt hier der Infoblock, den ich jetzt irgendwie
Ja.
lesen muss, sondern das irgendwie so in ihr Leben zu integrieren und in die Gedanken meiner Hauptfigur zu integrieren und einfach in die Geschichte reinzupacken, da wo es gerade passt. Und das hat mir riesigen Spaß gemacht. Das Gehirn ist einfach so interessant. Es ist einfach die komplexeste bekannte Struktur in diesem Universum. Interessanter und klüger als jeder Supercomputer bis heute. Und was das so alles kann, von Informationen speichern, über Emotionen generieren, auch Schlaf ist ja so faszinierend. Also die schiere Tatsache, dass wir schlafen, ist so irre, was da alles passiert an Regeneration, an Reparieren, an nächtlicher Therapie. Traumerleben hat ja die Funktion, uns nächtlich zu therapieren, dass wir am nächsten Tag wieder besser klarkommen mit dem, was so passiert ist und so. Und für all das müssen wir nichts machen. Es macht einfach unser Gehirn, während wir so halb bewusstlos in dem Bett liegen. Das ist so
Ja.
verrückt. Also alles daran. Und das finde ich so schön, in Bücher zu packen. Diese Dinge, die für uns alle total selbstverständlich sind, über die wir auch oft gar nicht nachdenken, was auch meistens total okay ist, aber irgendwie mal das Wunder an all diesen Dingen irgendwie zu zeigen und in eine Geschichte zu packen, damit man sich darüber auch nochmal bewusst wird, wie irre es ist, am Leben zu sein, wie
Ja.
krass es ist, einen Körper zu haben und eine Psyche und anderen Menschen zu begegnen und wie krass die Natur ist und all das. Das sind halt so Dinge, die mir in meinem Kopf rumgehen und die ich auch total gerne. Es ist auch immer eine Ebene meiner Bücher, dass das alles hier einfach super krass und ein Wunder ist, einfach.
Toll. Ja, so ein bisschen die Magie dann auch im Hightech.
Ja.
Also ich finde, es hatte schon ja auch, es hatte wie so ein bisschen magische Elemente. Ich überlege gerade, ob ich damit jetzt Leute abschrecke, aber ich finde, es hat sich irgendwie magisch teilweise angefühlt, ohne dass
Ja.
es jetzt, es ist keine Magie im Spiel so, ne? Aber ja, vielleicht wirklich diese Magie im Alltäglichen, das finde
Ja,
ich, kommt
total.
total durch.
Toll. Das habe ich wahnsinnig gerne. Das habe ich auch schon in meinem letzten Buch so ein bisschen gemacht, die Kunst des
Ja.
Verschwindens. Da hatten wir das ja auch schon. Und bestimmte Dinge sind aber halt auch einfach irgendwie magisch, wenn man
Das
mal
stimmt.
überlegt. Und ja.
Ja. Ich musste gerade auch daran denken, weil mir war direkt der Fuchs aufgefallen, als Parallele irgendwie zu die Kunst des Verschwindens, aber natürlich
Ja.
auch der Mauersegler. Und du hast ja, glaube ich, heute Abend auch deine NABU, nicht Lesung wahrscheinlich, weil es noch
Ja,
nicht
aber es ist
rausgekommen ist, aber.
schon so eine Veranstaltung, die ich zusammen, wir nennen es, glaube ich, NABU, Naturschutzbund, meets Melanie Rabe, weil ich
Ja.
eine der Botschafterinnen vom NABU bin. Ich bin tatsächlich die offizielle Mauerseglerbotschafterin. Ich liebe Mauersegler. Und da machen wir heute Abend so eine Mischung aus Literatur und Infos und Spaß. Einfach, das ist bestimmt lustig.
Ja, cool.
Ich grätsch mal kurz dazwischen, weil ich dir unbedingt von etwas erzählen möchte. Und zwar von der Schmökerrunde. Den Begriff hast du weiß ich, hier im Podcast, aber bestimmt auch auf Instagram bei Mädels lesen, schon das ein oder andere Mal gehört, sich aber vielleicht gefragt, was das eigentlich sein soll. Und deswegen gebe ich dir jetzt mal kurz einen Überblick. Als Teil der Schmökerrunde bekommst du im Grunde exklusive Buchclub-Inhalte und Zugang zur engen Freundestory von Mädels lesen. Und weil das ja auch noch nicht super konkret ist, nenne ich dir einfach mal ein paar Beispiele. Also du kannst jeweils für die nächste Leserunde dein Wunschbuch ins Rennen schicken. Ich los dann immer aus allen aus. Du kannst abstimmen, welches Buch als nächstes gelesen wird, weil das in der engen Freundestory dann gezeigt wird. Du bekommst Zugang zum Mitgliederbereich auf mädelslesen.de. Da findest du dann so Sachen wie Goodies, also zum Beispiel Rezepte, Mini-E-Books und so. Du kannst aber auch einen Kalender abonnieren, mit dem du dann keinen Leseabschnitt und auch kein Buchclub-Treffen mehr verpasst. Du kannst in die Chatgruppe der Schmökerrunde eintreten, die ist bei Instagram und kostenlos auch an so Veranstaltungen wie den digitalen Buchclub-Treffen oder auch den Koch- und Filmabenden teilnehmen. In der engen Freundestory nehme ich dich dann außerdem so ein bisschen mit hinter die Kulissen von Mädels lesen, sodass du immer als erstes erfährst, wenn was Neues ansteht. Und on top gibt es auch immer wieder exklusive Gewinnspiele. Hört sich doch ziemlich gut an, oder? Du kannst jederzeit Teil der Gang werden. Wir freuen uns immer, dich willkommen zu heißen. Schau mal in die Shownotes, da habe ich dir den Link zur Schmökerrunde reingepackt. Und jetzt geht's zurück zur Folge.
Was mir aber auch als Tier dann direkt aufgefallen ist, weil ich deine Storys ja auch geguckt habe, war dieser, ich weiß aber gar nicht, was das für ein Käfer war, aber irgendwie wurde, glaube ich, immer nur von einem grünlich-blauen Käfer oder so geschrieben. Ja. Da dachte ich so, hast du den ausgewählt, weil es den als Emoji gibt? Oder hast du dich einfach nachher nur gefreut, dass du das schon so als Easter Egg droppen kannst?
Ja, ich freue mich so, dass dir das aufgefallen ist. Vielleicht hatte ich den unterbewusst im Kopf, weil er ein Emoji ist, das weiß ich nicht. Aber ich habe mir tatsächlich diesen Käfer als ein verbindendes Element im Buch rausgesucht. Es gibt ja eh wahnsinnig viele Tiere in diesem Buch. Also die Natur und Tiere spielen eine große Rolle und auch eine immer größere im Verlauf des Buches. Und dieser Käfer ist so ein verbindendes Element, der es gibt ja noch eine andere Hauptfigur, der diese beiden Hauptfiguren aus den verschiedenen Strängen, jetzt wahrscheinlich sehr kompliziert ist, genau zu erzählen, aber der die so ein bisschen verbindet. Und ich habe mir so einen schillernden, schönen Käfer vorgestellt. Ich wollte, dass der besonders aussieht. Ich wollte, dass es den auch unbedingt nicht in der Wirklichkeit gibt. Und es gibt ein sehr ähnliches Emoji. Und ich habe mich riesig gefreut, als ich das gesehen habe, weil ich das jetzt natürlich immer schön verwende, wenn ich zum Buch poste, was natürlich ein großer Spaß ist. Ich weiß noch, dass ich bei den Kunden verschwindens, für alle, die es gelesen haben, da habe ich erst überlegt, weil es ein Reh gibt an einer sehr wichtigen Stelle, habe ich erst mit so einem Hirsch-Emoji gespielt und dann ist mir eingefallen, dass es ja auch so tolle Wahl-Emojis gibt. Und es gibt ja so ein großes Kapitel, in dem Ellen und Nico, meine Hauptfiguren, dabei helfen, gestrandete Wale zu retten. Und dann habe ich immer Wahl-Emojis gemacht und ich glaube, ich werde jetzt einfach immer Tiere einbauen, von denen es coole Emojis gibt.
Ich finde schon die Vorstellung cool, dass man einfach immer jetzt deine Stories verfolgt, um so ein bisschen diese Easter Eggs zu finden.
Ja.
Gefragt, hat sie diesen Emoji vielleicht extra da platziert? Soll der mir etwas sagen?
Ja, voll. Ich liebe übrigens Easter Eggs. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich versuche da immer sehr vorsichtig zu sein, weil es auch irgendwie cheesy sein kann, wenn man es übertreibt. Aber ich finde, dass halt alle meine Bücher, auch die, bei denen Thriller vorne draufsteht und die jetzt, irgendwie so aus demselben Universum kommen. Also nicht nur, weil sie aus meinem Kopf kommen, sondern weil wir immer diese weiblichen Hauptfiguren haben, die eine Herausforderung meistern müssen und weil es schon immer Ähnlichkeiten gibt und Elemente, die ich gerne in Büchern sehen möchte und deswegen reinschreibe. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, ob wir darüber gesprochen haben, aber ich hatte in Die Kunst verschwindet sehr kleines Easter Egg. Da gibt es so eine Stelle, wo Nico, meine Hauptfigur, die Bücher sieht, die Ellen in ihrem Koffer hat.
Ja.
Und darunter ist irgendwie, ich glaube, Maya Angelou und irgendwie Bücher, die ich irgendwie gerne mag. Und es ist aber auch ein Buch von Linda Konrads dabei. Und Linda Konrads ist die Bestseller-Autorin, die Hauptfigur aus meinem Thriller Die Falle. Und in Der längste Schlaf gibt es auch ein Easter Egg.
Oh nein, ich hätte es wahrscheinlich überlesen.
Das konntest du aber vielleicht auch, weil ich glaube, du kennst meine Thriller nicht und ich glaube, deswegen konntest du es nicht unbedingt sofort sehen.
Aber ich überlege gerade, ob ich... Die Falle Und ich hatte auch, glaube ich, schon die Wälder, glaube ich.
Es ist aus der Schatten tatsächlich.
Ah, nee, genau, der Schatten, ja klar.
Es ist aus der Schatten.
Und oh nein, ich habe es überlesen.
Was ja überhaupt nicht schlimm ist, was ja auch so sein soll, weil es wirklich, und genau das meine ich mit, ich will halt nicht, dass es cheesy ist. Es soll nicht so auf die Nase sein, dass man dann denkt, ah, alles klar, da fand sie sich jetzt besonders schlau, weil das kann ja auch unangenehm sein. Und ich weiß nie, ich bin mir dabei schon so ein bisschen unsicher, ob es cool ist für die Leute, wenn sie es finden. Oder ob es zu offensichtlich ist, dass man so denkt, ja, jetzt fand sich Melanie wieder ganz toll und hat da, weißt du, so.
Und also ich glaube, dafür bin ich gar nicht vielleicht aufmerksam genug irgendwie.
Also ich glaube, vor allem auch nett. Weißt du, du bist freundlich und denkst dann so nicht. Aber das ist tatsächlich so eine Sorge beim Schreiben gewesen. Deswegen mache ich das auch ganz, ganz selten. Aber wenn es passt, dann mache ich das manchmal schon. Und dieses Mal, ich spoilere das jetzt einfach, die Hauptfigur in der Schatten ist eine Journalistin, die heißt Nora Richter. Und sie ist eine Printjournalistin in der Schatten. Und der Schatten ist aber 2018 erschienen. Und ich weiß gar nicht, da gab es bestimmt schon Podcasts, aber es war auf jeden Fall nicht so eine große Sache wie heute. Und es gibt eine Stelle.
Mit dem Podcast?
Ja, es gibt
ich
eine Stelle.
Ich habe das sogar noch gegoogelt, weil ich wissen wollte, ob das ein richtiger Podcast ist. Aber ich habe nicht die Person gegoogelt, sonst wäre ich bestimmt bei der Schatten gelandet.
Ja, genau. Und ich habe gedacht, weil ich wollte dass meine Hauptfigur, die hört halt, während sie an einer Stelle Auto fährt, hört sie ein Infoprogramm. Das sollte so sein, weil ich wollte, dass da eine bestimmte Info aufpoppt. Ich überlegt habe, was eine interessante Art und Weise wäre, diese Info zu erzählen. Und dann dachte ich, wenn Nora Richter jetzt Journalistin wäre, cool. Hätte sie bestimmt einen Podcast.
Das ist ja richtig cool.
Hätte ich das Buch jetzt geschrieben, wäre sie auf jeden Fall eine Podcasterin. Und dann dachte ich, was macht Nora heute? Ich glaube, sie macht einen Podcast über bestimmte Themen, die sie interessant findet. Und das ist total ein Thema, was gut zu Nora passen würde. Und deswegen ist sie die Podcasterin. Und das ist aber wirklich so so ein Blink and you miss it Moment einfach. Und soll es auch sein. Aber ich mag so kleine Easter Eggs gerne.
Ich finde es richtig cool. Also erstmal glaube ich, ich habe das nicht bisher so wahrgenommen, auch nicht in anderen Büchern, dass mir Easter Eggs groß auffallen. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, ist es noch nicht overdone. Aber ich glaube auch wirklich, weil man es so schnell einfach auch übersehen kann. Und ich kann mich halt noch an diesen Podcast erinnern, weil ich da so innerlich auch gestoppt bin und dachte, das ist ja halt auch ein spannendes Thema, um das es geht. Das google ich mal. Aber ich habe vielleicht einfach den Namen wieder vergessen gehabt und da gar keine Rückschlüsse gezogen. Eine Sache, die natürlich gut für den Start gewesen wäre, die ich irgendwie dann vergessen habe, das wurde aus der Community auch gefragt, wie dir überhaupt die Idee gekommen ist. Und ich bin nicht sicher, das hast du bestimmt auch schon mal in einem Q&A oder so gesagt, aber vielleicht lässt uns daran nochmal teilhaben.
Ja, super gerne. Ich glaube, die Grundidee war dieses Mal tatsächlich zum einen das Thema Schlaf. Also ich wollte schon immer mal was über Schlaf und Träume machen. Ist ein Thema, das mich interessiert. Träume kommen, glaube ich, in irgendeiner Form in allen meiner Bücher. So eine Stelle vorkommt, wo Nico und Ellen, meine beiden Hauptfiguren, morgens aufwachen, feststellen, dass sie dasselbe geträumt haben. Also Träume als Verbindungselement gab es bei mir schon immer. Und irgendwann habe ich aber angefangen, mich sehr für Schlaf zu interessieren. Und ich habe ein Sachbuch gelesen von einem Schlafforscher, der in den USA lehrt und der ganz, ganz viele spannende Dinge dazu geschrieben hat. Und ich dachte, das wäre irgendwie ganz cool. Das war das eine, dass ich mich mit Schlaf und Träumen befassen wollte. Und das andere war, dass ich die Idee hatte, mit diesem, dass jemand auf mysteriöse Art und Weise von einer Person, die sie nicht kennt, ein großes Geschenk bekommt. In dem Fall ein Haus. Und diese Idee war irgendwie plötzlich in meinem Kopf. Und ich hatte da erstmal gar keine Auflösung für, warum und wieso. Ich fand das einfach nur interessant, dass man eine Nachricht bekommt von jemandem. Es gibt hier jemanden, der sich ihnen verbunden fühlt und der ihnen was sehr Großes schenken möchte. No strings attached. Das fand ich irgendwie ein interessantes kleines Mystery. Und ich kann leider mich nicht mehr erinnern, wie diese Idee zu mir kam. Es war einfach eine dieser vielen Ideen, die einem manchmal so zufliegen, die man sich dann aufschreibt, weil man denkt, oh, das finde ich irgendwie interessant. Und an denen man hängen bleibt und für die man sich dann eine Geschichte und eine Lösung überlegt. Und Vielleicht ist es Wunscherfüllung. Vielleicht würde ich mir sehr wünschen, dass mir jemand ein schönes Herrenhaus in der Provinz schenkt, was leider bisher noch nicht passiert ist. Just saying. Wobei ich das wahrscheinlich hätte ich genauso große Probleme, das anzunehmen wie meine Hauptfigur, die ja erstmal denkt, weil das ist ja irgendwie auch so ein menschliches Phänomen. Wenn einem jemand was schenkt, fühlt man sich ja in dessen Schuld. Und das ist ja erstmal total unangenehm. So geht es ja meiner Hauptfigur auch, was ich total nachvollziehbar finde. Aber diese beiden Dinge, diese kleine Prämisse, diese kleine mysteriöse Idee, die ich mir notiert hatte, und das Thema Schlaf passten dann irgendwie zusammen. Und ich dachte, ich kann das verbinden. Und dann war das irgendwie auch so ein bisschen Full Circle, als ich da so ein bisschen drauf rumgedacht und dran rum assoziiert habe, passte das plötzlich irgendwie zusammen. Und ich dachte, das kann ich zusammen erzählen, interessant. Und dann hat sich das so verästelt. Und dann, das war ein total schöner Schreibprozess tatsächlich. Und ich hoffe, dass sich das überträgt, weil es wirklich so viel Freude war. Oft ist Schreiben ja auch Haare rauf und schwierig. Und das gab es auch, aber viel weniger als sonst. Es war eigentlich genau wie bei Die Kunst verschwindet auch so ein sehr freudvoller Prozess. Und ich war total viel im Flow und habe mich nur manchmal gegruselt. So zwischendrin.
Voll gut. Hast du auch in Venedig daran geschrieben? Also hat, weil du hast ja viel auch dann so geteilt mit diesem, so ist jetzt gerade neblig hier und so. Also war das auch, brauchst du das vielleicht auch so ein bisschen, um dich so in diese Stimmung zu versetzen? Oder war es einfach gut, wegzukommen und so ein, wie soll ich das sagen, so ein Schreibort halt zu haben, der nicht zu Hause ist?
Das ist immer richtig, richtig gut. Tatsächlich war der längste Schlaf schon fertig, als ich nach Venedig bin. Okay. Da hab ich die allerletzten Bögen Korrektur gelesen, also den letzten Feinschliff verpasst, aber der Text war geschrieben. Aber in Venedig habe ich dann andere Sachen geschrieben. Atmosphäre schadet nie, das sickert immer in den Text. Und der längste Schlaf habe ich an unterschiedlichen Orten geschrieben, aber auch an einem ganz, ganz besonderen Ort, der vielleicht tatsächlich, fällt mir gerade ein, auch für deine Community und für dich interessant ist. Mhm. Ich habe mich nämlich 10 Tage, da schafft man so viel Text nicht, aber doch ein ganzes Stück, wenn man sich wirklich konzentriert. Ich habe mich für 10 Tage eingeschlossen in ein Hotel in Österreich.
Ach, das habe ich sogar gesehen.
In der Nähe von Hallstatt habe ich auch auf Social Media dann so ein bisschen geteilt, als ich dann wieder weg war. Und das Besondere an diesem Hotel ist, das liegt auf, ja, nicht auf dem Berg, aber auf dem Hügel. Total schön. Man blickt so ins Tal herab. Und es ist ein Lesehotel. Und Lesehotel heißt, dass es in dem ganzen Hotel wahnsinnig viele Bücher gibt. Und dass die ganzen Zimmer und Suiten nach Verlagen benannt sind. Und es gibt so Themenorte. Im ganzen Hotel ist es sehr, sehr leise. Es gibt überall wunderschöne Räume und Orte, in denen man einfach lesen kann. Und es ist total darauf konzipiert, dass man dahin fährt, um nicht die ganze Zeit am Handy zu hängen, nicht die ganze Zeit irgendwie zu telefonieren oder zu zoomen, sondern zu lesen. Es ist ein wunderschöner Ort. Rumherum ist nichts außer Wald und halt diesen Wiesen, die ins Tal runtergehen. Und es war richtig, richtig schön in diesem Lesehotel. Ich habe nichts anderes gemacht, als morgens viel zu essen, dann wirklich den ganzen Tag zu schreiben. Mittagessen habe ich geskippt, dann habe ich wieder gegessen, dann habe ich noch ein bisschen geschrieben und dann habe ich geschlafen. Und vielleicht noch vom Einschlafen ein bisschen gelesen. Und das ist echt ein total schöner Ort, mit dem ich gar nicht verbandelt bin in irgendeiner Form, den ich einfach nur liebe und den ich dir und deiner Community wirklich von Herzen empfehlen kann. Das war ganz, ganz traumhaft dort. Ein Lesehotel.
Ja, richtig gut. Ja. Vielleicht machen wir da die Pyjama-Party.
Da sollte die Pyjama-Party sein, hundertprozentig.
Hast du denn auch in London geschrieben oder kennst du London einfach gut und hast das so aus dem Gedächtnis geschrieben?
Ich habe es aus dem Gedächtnis geschrieben, weil ich London tatsächlich gut kenne und sehr, sehr gerne mag. Du hast aber einen total guten Instinkt, denn tatsächlich ist der Ort diesmal ein viel größeres Thema gewesen als sonst. Ich habe nämlich ursprünglich, als ich angefangen habe, das Buch zu konzipieren, gedacht, dass Mara in New York ist. Dass sie an der NYU... Ich war in New York. Ich bin oft in New York, weil es eine meiner absoluten Lieblingsstädte ist. Ich habe da zusätzlich noch mal so ein paar Dinge recherchiert und gedacht, vielleicht packe ich da noch ein paar andere Orte rein und so. Und dann habe ich mich ans Buch gesetzt und ich kann dir gar nicht so genau beschreiben, woran das lag, aber als ich die Hauptfigur besser kennengelernt habe und gemerkt habe, welche Atmosphäre ich für das Buch haben möchte, habe ich gemerkt, New York ist die falsche Stadt dafür. Und ich habe die ganze Recherche weggetan und habe gedacht, welche Stadt ist es? Wo würde Mara hingehen? Melanie würde nach New York gehen, aber Mara nicht. Und dann dachte ich, du musst ehrlich sein mit dir und dem Buch. Du kannst es nicht reinpressen, eine Form, die nicht die richtige dafür ist. Und dann war ich ganz, ganz schnell bei London und dachte, ja, das ist der richtige Ort. London ist der richtige Ort. London im Spätsommer. Und dann habe ich so meine ganzen Fotos aus London, von meinen letzten London-Trips rausgeholt und mich an Orte versetzt, an denen ich war. Und das war auch wieder so ein bisschen Full Circle. Ich kriege jetzt auch so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich dran denke. Aber weil es so geklickt hat, es war genau der richtige Ort für diese Figur. Und es passte dann alles viel besser. Und dann kamen mir ganz, ganz viele Ideen, die mir gar nicht gekommen wären, wenn ich es nicht nach London verpflanzt hätte. Und dann klickte das so ineinander. Und dann war es London. Und ich dachte, ja, das ist klar. Mara gehört nach London. Das ist jetzt eine neue Britin. Ja.
Richtig cool.
Ja, es war schön.
Hat mir auf jeden Fall auch echt gut gefallen. Fand ich als Einstieg total, total schön. Ich habe noch ein paar Fragen so, zum Abschluss, weil ich jetzt einfach, das habe ich mir immer so zwischendurch so notiert, dachte, muss ich dich auf jeden Fall fragen. Ja, einerseits, was hast du zuletzt geträumt? Es geht ja auch viel um Träume im Buch.
Ja, ich habe tatsächlich zuletzt geträumt und es ist gut, dass ich mich daran erinnern kann, weil ich nämlich häufig meine Träume vergesse. Mhm. Also ich bin niemand, der ganz, ganz oft sagen kann, was er Wildes geträumt hat. Ich habe eine gute Freundin zum Beispiel, die wahnsinnig wilde Träume hat, sich immer erinnern kann. Da bin ich total neidisch drauf, ist für mich nicht so. Aber ich erinnere mich, dass ich, und ich glaube, das war ein Stresstraum und es ist ein Traum, den ich tatsächlich wiederholt habe. Vielleicht können die Mädels aus deiner Community auch mal zurückspiegeln, ob ich damit alleine bin oder ob es auch andere Menschen gibt, die das träumen. Aber ich träume ganz, ganz oft, dass ich versuche, irgendwo hinzugelangen und es nicht schaffe, da anzukommen. Dass ich zur Bahn hetze und ich komme da nicht an. Ich mache eine Tür auf und bin zu spät und renne da durch und hinter der Tür ist nicht das, was hinter der Tür sein sollte. Ich komme ganz woanders raus, an einem ganz anderen Ort. Ich versuche, irgendwo hinzugelangen und ich schaffe das einfach nicht. Das träume ich tatsächlich häufig und das habe ich auch zuletzt wieder geträumt. Und vielleicht sollte ich mehr meditieren und mehr Yoga machen und meinen Terminkalender ein bisschen frei machen. Aber auf jeden Fall habe ich ganz, ganz oft das Gefühl von, ich muss irgendwo hin und ich gelange da nicht an.
Ist das
Hattest du das auch schon mal?
Ich überlege gerade, es kommt mir super bekannt vor, als hätte ich erst vor ein paar Tagen von jemandem davon gehört. Und jetzt habe ich gerade überlegt, ob es im Buch auch, weil es ging schon auch einmal, glaube ich, um so einen Traum, wo sie nicht die Person, die sie sieht, erreicht. Aber ich habe das Gefühl, es hätte vielleicht meine Mutter auch sowas erst vor ein paar Tagen erzählt. Also ich denke nicht, dass das so ein... Also ich denke, es ist ein gängiger Traum. Aber ist das so die Traumdeutung, dass es damit zusammenhängt, dass man irgendwie zu viel zu tun hat?
Habe ich nie so richtig nachverfolgt in der Traumdeutung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es schon damit zu tun hat von... ich kriege nicht alles auf die Reihe, was ich auf die Reihe kriegen will. Es scheint mir relativ offensichtlich, so, so aus meinem persönlichen Erleben, weil ich diesen Traum auch ehrlich gesagt noch nie im Urlaub hatte. Weißt du, so. Und aber das finde ich krass und weil ich irgendwie überhaupt nicht das Gefühl habe, dass ich gerade super, super gestresst bin und alles, was so auf meinem To-Do-Zettel steht, sind total gute Dinge. Und ich gehe relativ freudvoll gerade durchs Leben, aber vielleicht ist es so ein Signal von meinem Unterbewusstsein, dass ich gerne noch mehr schaffen würde und mich da ein bisschen mehr entspannen müsste oder so. Das ist jetzt so meine total küchenpsychologische Deutung. Keine Ahnung.
Nehmen wir einfach mal so an. Nee, kann ich also nachvollziehen. Ich habe das ganz oft, dass ich denke, wie schaffen andere Erwachsene das eigentlich?
Oh, voll, danke.
Ihr Leben zu organisieren.
So entlastend, dass du das sagst. Vielen, vielen Dank dafür. Es geht mir ganz genauso, ja.
Also wer weiß, vielleicht war es auch einfach mein Traum und deswegen kam es mir so bekannt vor. dann wollte ich natürlich unbedingt wissen, und eigentlich hoffe ich so ein bisschen auf die passende Antwort, aber ich will dich auch nicht unter Druck setzen. Aber magst du Rosenkohl?
Ich liebe Rosenkohl.
Ah nein, das ist nicht die richtige Antwort.
Ich weiß. Ja, du spielst an auf den allerersten Satz, auf den Anfang des Buches, wo sich herausstellt, dass Mara keinen Rosenkohl mag und wo ich sie so ein bisschen direkt charakterisiere. Und es poppt auch später in einem Gespräch mit ihrem vielleicht Love Interest Matteo nochmal auf, das Thema Rosenkohl. Bei mir ist es so, ich mochte jahrelang gar keinen Rosenkohl. Ich fand Rosenkohl widerlich, wie sehr, sehr viele Menschen. und wie auch Mara. Aber das hat sich bei mir tatsächlich gewandelt. Also so mit Zubereitungsarten und mit fortschreitendem Alter mag ich plötzlich Rosenkohl, was ich beachtlich finde. Wo ich mir auch so denke, ich war mir sicher, dass ich Rosenkohl nie mögen würde. Wo hatte ich noch alles Unrecht? Also ich bin tatsächlich jetzt die Ich-liebe-Rosenkohl-Fraktion, aber Mara nicht. Und in ein paar Dingen musste ich sie zumindest anders gestalten als mich selber, weil sie sonst wirklich so ein paar Züge von mir abbekommen hat, die sich da so eingeschlichen haben.
Vielleicht in so 5 Büchern, also so 5 Bücher weiter in der Zukunft, könnte die Protagonistin oder der Protagonist, es sind aber, glaube ich, immer Protagonistinnen.
Bisher ja, ja.
Könnte vielleicht irgendwo auch zu einem Essen eingeladen werden. Und da ist dann eine Mara dabei, die das erste Mal sich an Rosenkohl heranwagt und es mag.
Ja, ich, oh, das
also
wäre
schon
toll.
Mal ein Easter Egg für die Zukunft.
Das ist so eine gute Idee. Ja, absolut. Die hat dann so einen richtigen Björk-Moment einfach. Das wäre total gut. Björk-Momente nenne ich immer Momente, in denen ich merke, dass sich etwas bei mir verändert hat. Ich fand früher, Björk hatte ja so eine eigenartige Art zu singen. Ja. Und als ich irgendwie ein Teenager war oder in meinen frühen 20ern, habe ich nie verstanden, was Leute an Björk finden. Und dann irgendwann, ohne mein Zutun, dachte ich plötzlich, oh, I get it, es ist super interessant. Es ist nicht plötzlich schön, aber es ist super interessant und fand plötzlich Björk toll. Und seither nenne ich so was meine Björk-Momente. Also so einen werde ich auf jeden Fall in 5 Büchern von hier auf jeden Fall mal einbauen für eine Mara. Gute Idee.
Ich freue mich schon drauf. Aber es ist ja tatsächlich so, also weil das hatte ich jetzt die Tage erst bei dir in der Story gesehen und du hast ja jetzt auch gesagt, in Venedig hast du schon an was anderem geschrieben. Also du schreibst einfach immer, oder? Du bist jetzt irgendwie schon, du schreibst schon weiter, oder wie?
Ja, ich schreibe weiter. Ich schreibe eigentlich meistens oder mache irgendwas an einem Text, ob es jetzt Recherche ist oder wirklich schreiben oder was Korrektur lesen, überdenken. Zum einen käme ich mir auf jeden Fall super, super faul vor, wenn ich das nicht machen würde, weil es ja mein Beruf ist. Also so, ich weiß nicht.
So viel zu der To-Do-Liste.
Ja, und es ist aber auch wirklich so, ich habe ja so ein Umfeld, dass das ganz normal morgens ins Büro geht oder irgendwelche wirklich anstrengenden Jobs hat. Und ich komme eh immer schon so ein bisschen faul vor, weil ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und irgendwie schon dieses... Du schüttelst zurecht den Kopf, aber trotzdem habe ich da immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich den ganzen Tag meinem Hobby nachgehe. Das ist natürlich harte Arbeit und wahrscheinlich würden jetzt ganz, ganz viele Autorinnen und Autoren die Augen rollen, dass ich wieder dieses Klischee bediene, dass wir den ganzen Tag Spaß haben. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich schon, wenn ich an mein super hart arbeitendes Elternhaus denke, an Verwandte denke, die in der Pflege arbeiten oder auf dem Bau, das sind halt harte Jobs. Und deswegen habe ich so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn ich meinen nicht harten Job nicht auch wirklich sehr, sehr ernst nehme und jeden Tag irgendwie ausübe. So. Aber having said that, gibt es natürlich auch viele Phasen, wo ich Inspiration sammle und oder auch einfach auf Lesereise mal 5 gerade sein lasse und mich dann nicht zwinge, irgendwie im völlig überfüllten ICE auch noch zu schreiben oder so. Das gibt's schon auch.
Ja. Ja, das verstehe ich voll. Aber da geht's ja jetzt wahrscheinlich jetzt irgendwie schon los. Wahrscheinlich hast du jetzt schon jede Menge Interviews und Einladungen und sowas. Und ich meine, 18. September, es sind jetzt auch nur noch 2 Wochen, also wahrscheinlich ist jetzt auch eher wieder die Zeit, ne, wo du auf Lesereise gehst und mehr im Außen bist und mehr irgendwie über dein Buch jetzt erstmal sprichst.
So schön. Oh, ich kann es wirklich auch nicht erwarten. Ich bin auch so aufgeregt. Ich meine, wenn der Podcast läuft, ist das Buch ja schon erschienen. Aber Helen, wir können jetzt auch einfach ein bisschen kurz zur Therapiestunde umfunktionieren. Ich bin so aufgeregt. Du kannst es dir nicht vorstellen. Weil ich lange daran gearbeitet habe. Dann liegt es lange und der Verlag macht so sein Ding. Und das erzeugt jetzt bei mir gar nicht sowas wie Druck, es ist eine freudige Aufregung, aber aktuell platze ich fast vor Freude. Ich will jetzt einfach, dass es raus kann. Und Gott sei Dank, Zukunftsmelanie an dem Tag, an dem der Podcast erscheint, ist wahrscheinlich wahnsinnig happy, weil es dann raus ist. Aber ich bin auch super, super angespannt und super vorfreudig und nervös.
Das kann ich voll nachvollziehen. Ja. Und wahrscheinlich eigentlich nicht, weil ich habe ja noch nie ein Buch veröffentlicht, aber irgendwie... Ich stelle mir das schon auch krass vor, weil dann lesen es Leute und dann kriegst du Feedback und keine Ahnung. Aber ich bin total gespannt, was so an Feedback auch kommt, weil ich fand es wirklich toll. Also ich kann es wirklich sehr empfehlen. Ich meine, man muss natürlich so ein bisschen dazu sagen, ich habe immer das Gefühl, ich bin jetzt auch nicht super objektiv. Ich bin so ein bisschen Melanie Rabe-Fangirl und so. Aber ich fand es wirklich sehr, sehr spannend. Ich fand es wirklich sehr toll. Man wird einfach auch mal in nochmal eine ganz andere Welt hineingezogen. Und ich irgendwie finde ich halt auch, man lernt auch so ein bisschen was dazu. Achso, das ist nämlich zum Beispiel was, was ich jetzt vergessen habe anzusprechen. Ich fand auch das Thema mit den Rucksackorten
Ja.
total interessant. Da wird man ja auch einfach ein bisschen vielleicht mit was konfrontiert, was man selber vielleicht nicht so kennt und macht sich darüber auch nochmal Gedanken. Aber die Rucksackorte können wir ja jetzt einfach mal als Easter Egg noch so lassen. Da kann man sich mal einlesen.
Super, ja.
Aber ich finde das total cool. Es ist ja überhaupt nichts, was einfach nur an der Oberfläche bleibt. Also es macht ganz viel mit den LeserInnen. Es hat viel mit mir gemacht. Man beschäftigt sich mit Themen, mit denen man sich sonst vielleicht nicht so beschäftigt. Und es ist jetzt wirklich, es ist ein sehr spannendes Buch, aber es ist jetzt einfach, finde ich, wirklich nicht einfach nur ein klassischer Thriller, sondern es ist ein Buch so mit Tiefe. Und ich kann es sehr empfehlen. Es ist jetzt draußen, man kann es jetzt bestellen. Man kann es ja, glaube ich, sogar auch immer noch. Gibt es das noch bei dir da in der Buchhandlung, dass du sogar ein signiertes Exemplar bekommen
Ja,
kannst?
oh, danke, dass du das ansprichst. Das ist nämlich total schön, finde ich. Eine Buchhandlung bei mir um die Ecke, der Buchladen Neusser Straße in Köln-Nippes, bietet einen Signierservice zu meinem Buch an. Und man kann einfach, wenn man das bei denen bestellt, über einen Link, dann klickt man halt nicht nur das an, dass man das Buch haben will, sondern es gibt auch ein Formular, in das man die Wunschsignatur eintragen
Voll
kann.
schön.
Also voll schön. Also so wie man mir am Signiertisch, wenn man es zu einer Leserschaft sagen würde, kannst du bitte das und das reinschreiben, was ich dann immer super gerne mache, kann man das da einfach eintragen, auch für wen das Buch sein soll, falls es ein Geschenk ist oder so. Und dann schreibe ich das da rein. Also ich gehe dann im Buchladen. Die sammeln das für mich, ich gehe da vorbei, schreibe das da rein und dann ab geht die Post. Und
Cool.
dann kriegt man ein signiertes Buch, was ja auch immer, ich sage immer scherzhaft, bald ist Weihnachten, aber
Ja, aber
langsam stimmt es fast schon
ist
wieder.
so, ja.
Ja, ich finde das auch, ich verschenke sowas auch total gerne, immer wenn ich nicht nur das Buch verschenke, sondern es wirklich gewidmet ist an die Person, der ich was zum Geburtstag oder zu Weihnachten schenken
Total.
möchte. Das finde ich mal total schön, was so ein individuelles Geschenk ist. Und genau, und diese Buchhandlung macht das möglich, was ich sehr, sehr nett von Ihnen finde. Ich blitz da jetzt vorgestern auch wieder und habe einen Schwung von Die Kunst verschwindet signiert. Also fortlaufend gehe ich da einfach immer mal vorbei, wenn jemand ein signiertes Buch haben möchte. Ich liebe das. Ich finde das total
Das ist
schön.
echt toll. Ja, also das ist richtig toll, denn den Link packen wir einfach auch mal in die Folgenbeschreibung. Das ist ja dann, also immer natürlich super gerne die lokale Buchhandlung unterstützen, aber das ist jetzt natürlich nochmal so ein kleines Extra, wenn
Toll.
man
Und das ist halt
eine.
auch wirklich, das ist auch Indie-Buchhandel. Also es ist jetzt kein
Ja.
großer Filialist oder so, sondern es ist auch dann halt
Ja, das ist
meine
gut.
lokale Buchhandlung, genau.
Ja, das ist echt schön. Naja, und ich, gerade als Geschenk oder so, man kann sich auch selber natürlich was Schönes schenken.
Ja.
Aber bald geht es eben los mit Weihnachtszeit und überlegen, was kann man verschenken. Das finde ich eine richtig gute Option, weil es einfach auch wirklich spannend ist. Ich hatte dir im Vorfeld geschrieben, ich habe ein bisschen Sorge, dass ich es nicht mehr rechtzeitig schaffe, das zu beenden. Und dann war ich viel früher, also viel, viel früher fertig, als ich das dachte, weil ich einfach nicht mehr aufhören konnte. Ich kann es also tatsächlich sehr empfehlen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude, ganz viel Erfolg und ja, alles Gute einfach für alles, was jetzt kommt. Du bist jetzt viel unterwegs und ja, wünsche ich dir alles Gute für.
Dankeschön. Du, ich dir auch, du fleißiger Mensch, der so viele Leute ans Lesen bringt. Ich finde es ganz, ganz toll, was du aufgebaut hast an Community. Und durfte ja auch auf meiner letzten Lesereise ganz, ganz viele Mädels aus deiner Community kennenlernen, am Signiertisch, die dann
Richtig.
gesagt haben, ich bin hier, weil wir bei Mädels, die lesen, dein Buch gelesen haben.
Ach,
Das war
das ist
ganz,
cool.
ganz, ganz, ganz viele, ganz, ganz viele, immer bezaubernd. Das hat mich so gefreut. Und deswegen Kompliment an dich und ganz, ganz viel Erfolg weiterhin bei dem, was du so machst, weil es voll die große Sache ist. Super, super schön, Helen. Dankeschön.
Danke dir. Ich würde sagen, wir trinken den entkoffeinierten Kaffee zu Ende, genießen ein
Yes.
bisschen die Aussicht. Ich stelle mir so vor, vom Garten in den Wald wahrscheinlich irgendwie.
Ja, genau. Es ist natürlich auch der Garten hinter dem Herrenhaus. Das habe ich am Anfang gar
Ja.
nicht aufgelöst. Aber da gibt es auch so ein paar Textstellen, die da spielen. Und das stelle ich mir da sehr schön vor.
Ja, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Und ich meine, vielleicht kommen ein paar Käferchen vorbei oder ein Reh. Wer
Ja,
weiß
das
das
wäre
schon.
schön.
Danke dir.
Danke dir.
Das war's für heute. Ich habe mich unglaublich gefreut, dass du eingeschaltet hast und vor allem bis zum Ende dran geblieben bist. Falls dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast am besten, damit du auch in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal.